Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Auch an diesem mega langen Wochenende. Herzlich willkommen.
Hallo, genau. Dass der gipfelt im Tag der Arbeit, ist das eigentlich sowas, wo du dann auch mal die Hände in den Schoß legst? Oder ist so ein langes Wochenende dann wirklich für dich Ansporn, so richtig mal zu arbeiten?
Ja, das bei mir auf jeden Fall. Auf jeden Fall, denn da kann man das, was man angefangen hat, auch zu Ende kriegen. Da kommt nicht wieder der Feierabend dazwischen, sondern man zieht durch.
Kleine Pause einfach nur für die Sonntagsfahrer. Ansonsten seit Freitag am Schrauben und es geht jetzt bis Dienstag weiter.
Du, die Sonntagsfahrer sind in dem Sinne keine Pause. Ja, das ist so eine innere Einkehr, dann wird die Sache nochmal theoretisch ventiliert und dann geht's sofort weiter.
Und lernst du eigentlich auch noch dazu bei den Sonntagsfahrern?
Ja, ja, ja. Ja.
Also klar, so die akute Praxis bringt dich weiter.
Es treten Fragen auf, die ich nicht aus dem Kopf beantworten kann. Die werden dann recherchiert und siehe da, Donnerwetter, das wusste ich auch noch nicht.
Sehr geehrte Radio 1-Hörerinnen und Hörer, bitte helfen Sie dem Autopapst, sein Wissen zu vermehren.
Audienz beim Autopapst.
Und nichts tut er lieber als helfen, da steht er schon. Und ja, genau, du wirst so richtig kribbelig, oder? Wenn es dran geht.
Ja, der Spannungsbogen, der ist dann irgendwann so hoch, dass man Angst hat abzustürzen.
Ich bin so froh, dass auch heute wieder zahlreich angerufen wurde. Und wir haben als Ersten auch noch uns wirklich bemüht, auch in der Namensgebung. Dir. Dir zu hofieren, denn dein Erstname Andreas, mein Zweitname Andrea und am Telefon Andreas. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Was ist das Problem?
Ich habe einen Ford Focus Turnier, TDCi, Baujahr 2007, als Gebrauchtwagen gekauft vor 3 Wochen. Und der hat jetzt das Problem, dass er beim Beschleunigen keine Leistung mehr hat. Also selbst im dritten Gang bei Vollgas kann ich halt ganz gemütlich zugucken, wie die Tachonadel steigt.
Aber sie steigt immerhin.
Sie steigt immerhin, aber so bei 140, also nicht im dritten Gang, sondern im fünften ist dann aber ganz Ende.
Hat man dem Andreas Mist angedreht?
Möglicherweise hast du das von einer Privatperson gekauft oder von einem Händler?
Nein, das ist ein Gebrauchtwagenhändler.
Dann würde ich einfach mit dem Auto da hingehen und sagen, lieber Händler, du müsstest hier noch ein bisschen was nachbessern im Wege der Gewährleistung. Der Wagen hat nicht die Leistung, die du mir versprochen hast.
Dritter Gang steht drin in den Papieren, hat er aber nicht.
Die Ursache wird wahrscheinlich irgendwas an der Gemischaufbereitung sein, ein elektronisches Problem. Man müsste den Fehlerspeicher auslesen, würde dann höchstwahrscheinlich auf Luftmassenmesser stoßen und dieses Teil austauschen. Aber das musst nicht du machen, sondern eben der Verkäufer.
Andreas, schönen Sonntag noch.
Tschüss.
Ja, euch auch, danke.
Tschüss. Und weiter geht's mit Susanne. Hallo Susanne.
Ja, oh Gott, hallo Patricia.
Nuschelig, Susanne, ja. Hast du so einen Spitznamen, so einen klassischen? Suse, Susi, Sanne?
Suse. Ja, Suse.
Was fährt ein Suse?
Ich fahre einen Honda Civic. Baujahr 96, März 96.
Also nicht mehr ganz taufrisch, wie fährt der auf der Uhr?
Knapp 180.000.
Und was hat er für eine Malesse?
Folgendes, seit ungefähr 3 Wochen während der Fahrt, ich denke mal also ungefähr, wenn er warm ist, also nicht zu Beginn, kommt aus dem Motorbereich so ein quietschendes Geräusch.
So wie früher ein quietschender Keilriemen?
Ich weiß nicht, wie sich früher ein quietschender Keilriemen angehört hat, aber es klingt so ähnlich, als wenn ich bremse und dieses auf den Bremsscheiben so schabt, schleift. So.
Also mehr metallisch.
Es gibt Momente, Andreas, da wird einem knallhart klar, dass dein Früher nicht das Früher von anderen auch ist, oder?
Ja, aber die fahren, oh. Die fahren aber alle noch,
aber
die Autos
deine Patina gefällt mir auch sehr gut.
Pass auf, Susanne, und das Geräusch tritt auf und verschwindet wieder?
Tritt auf ein paar Sekunden, verschwindet dann wieder und kommt unregelmäßig wieder.
Okay, ich vermute, dass das ein ausgelaufenes Lager ist, ein Kugellager oder ein Wälzlager im Riementrieb. Und da könnte in Frage kommen die Lichtmaschine,
ja,
oder eine Umlenkrolle des Antriebsriemens der Lichtmaschine oder auch des Zahnriemens.
Aha.
Ersteres ist nicht so schlimm, wenn eine Umlenkrolle des Zahnriemens dieses Geräusch verursacht, dann ist es hochgefährlich, denn die könnte blockieren und dann den Zahnriemen durchreiben und dann hast du sofort einen finalen Motorschaden.
Suse, war dein Aha so ein "Ich habe wirklich verstanden" oder so ein universitäres "Man sagt schön ja, ja" und liest zu Hause nochmal nach, was Kugel, Wälzlager, Lichtmaschinen, Umlenkrollen, Zahnriemen so sind?
Also mein Ja-Ja war schnell zum Zettel und ein Stift.
Gut, also du musst ja eigentlich nur merken, irgendein Lager macht Geräusche und es gilt jetzt eben herauszufinden, welches. Das kann man zum Beispiel machen, indem man den Antriebsriemen abmacht und dann hört, ob es noch da ist, das Geräusch, oder nicht. Aber dazu muss es eben erstmal da sein.
Suse,
gut.
Schönen Sonntag noch.
Super. Ja, danke. Vielen Dank für euch auch.
Gute Fahrt. Tschüss.
Ja, tschüss.
Und der Nächste in der Warteschlange ist der Christian. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Schönen guten Sonntag. Wie kann er helfen, der Papst?
Der Papst könnte mir sagen, ich habe einen Volvo V40, Baujahr 2000. Und der fährt wunderbar, aber er macht komische, schnarrende Geräusche. Und ich war damit beim Volvo-Händler, der hat kurz reingeguckt und sagte, ah, kennen wir variable Nockenwellenverstellung oder sowas ähnliches.
Ja. Ich weiß
nicht, was gibt.
Ja,
kostet 1000 Euro, hat er gesagt. Jetzt bin ich irritiert, weil er fährt, muss ich die ausgeben oder nicht?
Na, erstmal nicht. Es könnte sein, dass der bei der nächsten Abgasuntersuchung dann anfängt, schlechte Werte zu liefern, weil die...
Aha.
Steuerzeiten, also das ist das, was die Nockenwellenverstellung macht, eben dann nicht mehr so ist, dass ideale Abgaswerte zustande kommen. Was gut ist, ist, dass die Diagnose, die höchstwahrscheinlich stimmt, jetzt schon steht und jetzt könnte man natürlich
sparen für die 1000 Euro oder
was. Könnte man sparen, genau,
ja,
wenn man das beim Vertragshändler machen lässt oder man geht in eine freie Werkstatt, weil das nämlich sehr häufig der Fall ist, dass dieses Problem auftritt und das können freie Werkstätten genauso.
Ja, aber die haben mir gesagt, irgendwie dazu brauchen sie Spezialwerkzeug und das gibt es nur bei Volvo.
Naja, oder man geht beispielsweise mal bei Mitsubishi fragen, denn das Auto ist mit dem seinerzeit gebauten Mitsubishi sehr ähnlich und sehr baugleich. Unter Umständen kriegen die es billiger hin.
Aha, okay.
Also muss gemacht werden, nicht unbedingt morgen, aber auf
genau,
die
Auto
Dauer schon.
Fährt ja noch, hat schlechte Leistung.
Christian soll sich noch
genau
mal umhören und schon mal einen extra Sparschwein
wunderbar
kaufen.
Wie du das zusammengefasst hast.
Ja, ich assistiere dir sehr gerne.
Christian, alles klar?
Ja, tschüss.
So, das war die erste Runde Audienzen. Verzagen Sie nicht, denn im Laufe dieser Sendung gibt
es noch mehr, genau.
Du warst aber wirklich jeden Scheiß mit, oder?
Ja.
Komm schnell.
Ja, klar, aber solange du den machst, Patricia, habe ich ja keine Angst, dass er wirklich Scheiß
ja
wird.
Dass man, wenn man betrunken Fahrrad fährt, auch seinen Führerschein verlieren kann, das ist so, scheint aber den meisten egal zu sein. Zumindest habe ich noch nie wirklich erlebt, dass jemand sein Rad wegen seines vorangegangenen Alkoholkonsums stehen gelassen hätte. Ab einem gewissen Level wird's vielleicht vergessen, aber stehen lassen aus Verantwortungsbewusstsein, das findet man doch eher selten in der Fahrradstadt Münster. Da darf sich der geneigte Fahrradfahrer ab jetzt aber umstellen, denn da haben im letzten Jahr die Unfälle mit alkoholisierten Fahrradfahrern so zugenommen, dass man da jetzt bei Erwischen sogar Fahrradfahrverbot bekommen kann.
Und dieses Modell begrüßt auch Christian Kellner, der ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Verkehrssicherheitsrates. Schönen guten Tag, Herr Kellner.
Ja, guten Tag, Herr Kessler.
Wie sieht denn das aus, das Münsteraner Modell in der Praxis?
Ja, in der Praxis sieht das so aus, dass dort verstärkt Kontrollen gemacht werden. Und wenn ein Radler erwischt wird, der mehr als 1,6 Promille hat, dann muss er sein Rad stehen lassen und er hat auch ein Radfahrverbot. Er bekommt darüber hinaus noch eine Geldstrafe, in dem Fall 500 Euro. Und er muss an einer medizinisch-psychologischen Untersuchung teilnehmen, damit er wieder auf den Sattel darf.
Also Münster setzt noch einen drauf, aber wir haben ja bisher sogar auch Strafen. Also fährt man alkoholisiert Fahrrad, könnte mir der Führerschein weggenommen werden. Habe ich noch nie erlebt, dass das jemandem passiert ist. Also warum muss man da eigentlich jetzt noch mehr draufsetzen? Man könnte auch einfach das Bestehende erstmal ordentlich ahnden.
Ja, also das Bestehende ordentlich ahnden, das wäre sicherlich sehr sinnvoll und wichtig. Und Sie sagen ja mit Recht, viele wissen es gar nicht. Das ist ja eine bundesweite Regelung. Insofern wird es halt in Münster im Moment besonders drastisch verfolgt. Aber wir wissen ja auch, was 1,6 Promille eigentlich bedeutet. Da ist ja jemand wirklich nicht mehr fahrtüchtig. Das ist ein Straftatbestand, damit gefährde ich mich und andere extrem. In Münster ist es beispielsweise so, dass schon mehr als die Hälfte aller Blutentnahmen bei Fahrradfahrern durchgeführt werden müssen, weil natürlich viele, die denken, ich fahre nicht alkoholisiert Auto, lieber aufs Rad ausweichen, aber gar nicht wissen, in welche Gefahr sie sich begeben.
Genau diese 1,6 Promille, die bekritteln Sie aber als Verkehrssicherheitsrat und sagen, das ist ja eigentlich viel zu viel, da ist man ja schon quasi im Delirium.
Richtig. Also wir sagen, man muss da deutlich runtergehen. Es wäre sinnvoll, man würde eine Grenze einer gewissen Ordnungswidrigkeit einführen. Das könnte beispielsweise bei 0,8 Promille liegen. Und die neue Straftatgrenze, die neue Fahrverbotsgrenze, die wäre dann möglicherweise bei 1,1.
Aber wie realistisch ist denn das jetzt, diese Überlegung auf den Fahrradverkehr anzuwenden? Fahrradfahrer haben ja bislang noch kein Kennzeichen und können ja unter Umständen auch schnell zwei links, zwei rechts irgendwo im Gebüsch verschwinden und dann weiß man gar nicht, wer es war.
Ja, das kann man sicherlich tun. Insofern ist es gar nicht schlecht, wenn auch manchmal Polizeibeamte oder Polizeistreifen mit Rädern unterwegs sind. Aber wir wollen ja jetzt auch keine Verfolgungsjagden initiieren. Ich gehe auch im Normalfall davon aus, dass jemand, der auffällig ist, der Schlangenlinien fährt oder ähnlich, dass der dann auch angehalten werden kann und dass man mit ihm ins Gespräch kommt.
Die Disziplinierung der Verkehrsteilnehmer durch Strafen, das klar ist ein guter Versuch, aber die Praxis ist mir trotzdem noch nicht ganz klar. Also jetzt werde ich da angehalten. Ich verliere meinen Führerschein unter Umständen, das ist dann relativ klar. Bei der nächsten Kontrolle hätte ich keinen, den ich vorzeigen kann. Ich kriege ein Fahrradverbot. Wie soll das denn gehen? Also nehmen die mir mein Fahrrad weg? Gucken die, weiß ich nicht. Also ich meine, ich fahre einfach weiter Fahrrad.
Ja. Das wird natürlich dann vermerkt, aber das Interessantere dabei ist natürlich, oder das Schmerzhaftere ist ja nicht nur das Fahrradverbot, sondern wie Sie schon sagen, Sie würden ja auch Ihren Führerschein zunächst mal verlieren und das wird genauso vermerkt, wie wenn Sie als alkoholisierte Autofahrerin Ihren Führerschein verlieren würden.
Aber damit, dass Sie jetzt sagen, das eigentlich Schmerzhafte ist der Verlust des Führerscheins, sind wir doch das eigentlich wieder am Anfang und brauchen gar kein Münsteraner Modell, oder? Was sagen Sie, wie sinnvoll ist das, solche zusätzlichen Fahrradfahrverbote?
Ja, ich finde das schon sehr sinnvoll, weil man sich ja vor Augen führen muss, was machen denn diese alkoholisierten Radfahrer? Also wenn jetzt jemand wirklich über 1,6 Promille mit dem Rad fährt, der muss ja mehrere Flaschen Wein getrunken haben, viele Biere oder auch Schnäpse. Der ist ja wirklich nicht mehr ganz bei sich. Er gefährdet sich, aber er kann auch andere gefährden. Wir haben in Münster eine Situation, die ist wirklich verheerend. Gut, das ist jetzt die Fahrradhauptstadt Deutschlands, wie man immer so schön sagt. Aber es ist wirklich ein großes Risiko.
Und Münster reagiert. In Münster droht einem, wenn man betrunken beim Radfahren erwischt wird, nicht nur der Führerscheinentzug, sondern sogar das Fahrradfahrverbot. Wie sinnvoll das ist, darüber sprachen wir mit Christian Kellner, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Verkehrssicherheitsrates. Herzlichen Dank. Bei Lamborghini denke ich ja an so Macho-Autos, so Italian Stallion, weiß ich nicht, dicke Hose, Arm aus, Raushänger-Autos.
Ja, richtig. Also kann man so bestätigen.
Da hat sie recht.
Ja.
Tatsächlich aber hat der Herr Lamborghini, das war mir ganz neu, mit Traktoren angefangen und Ventilatoren.
Ursprünglich sogar mit abgelegten Militärfahrzeugen nach dem Krieg in Italien, die er irgendwie umgebaut hat, damit die italienischen Bauern auch wieder was zum Beackern ihrer Felder hatten. Und damit ist er reich geworden.
Und wie er dann von da aber doch auch zu so einem Flitzerfabrikanten wurde, das erzählt unser heutiger Fahrzeugbrief.
Der Fahrzeugbrief. Ferruccio Lamborghini ist sauer. Mit Traktoren und Klimaanlagen ist der Industrielle im Nachkriegsitalien reich geworden. Und als Belohnung hat er sich einen Ferrari gegönnt. Doch mit dem ist Lamborghini alles andere als zufrieden. Er fährt zu Firmenchef Enzo Ferrari und erzählt ihm, was ihn alles stört. Peter Wolf vom Lamborghini Classic Club Germany.
Er hat geschildert, dass der Enzo Ferrari ganz ruhig sitzen geblieben ist und hat zu ihm gesagt, lass du mich meine Autos bauen und bau du deine Traktoren. Ferruccio Lamborghini hat gesagt, er ist aufgestanden, hat die Tür zugedroschen und wusste ab dem Moment, er wird eigene Autos bauen und er baut Autos, die besser sind, immer einen Tick schneller und von der Form her und von der Technik immer, immer besser als Ferrari.
Lamborghinis Erstling soll den Namen Miura tragen und er soll Ferraris Produkte buchstäblich alt aussehen lassen. So holt sich Lamborghini die besten italienischen Konstrukteure heran. Sie zeichnen ihm ein Auto so radikal, wie es bis dahin noch niemand gesehen hat. Kurz, geschwungen und breit, mit Schlafaugen und nur wenig mehr als einen Meter hoch. Doch noch viel mehr als die Formen beeindruckt die Zuschauer das, was passiert, wenn der Motor gestartet wird.
Man nennt diese Motoren auch die Trompeten von Jericho, weil der Motor sowohl tief keult als auch, wenn in die oberen Regionen 7.000, 7.500 Umdrehungen, dann ist es ein richtiges, es ist ein traumhafter, unvergleichlicher Klang. Er ist sehr, sehr schnell. Lamborghini hat immer ganz extreme Leistungssportwagen gebaut mit extremen Formen. Man liebt die Autos oder man hasst sie.
Lamborghinis Rache an Ferrari hat funktioniert. In den 60ern kann kaum ein anderer Wagen dem Miura das Wasser reichen. Und mit seinem 12-Zylinder-Motor hinter dem Fahrersitz wird er zum Prototyp moderner Supersportwagen. Aus dem Stand hat es Lamborghini in die Oberliga der Autobauer geschafft. Allerdings fließt alles, was er verdient, in die Weiterentwicklung seiner Produkte. Schon nach wenigen Jahren muss Lamborghini deshalb die Mehrheit an seiner Firma abgeben. Heute gehört der Hersteller zu Audi. Doch Supersportwagen nach dem Vorbild des Miura, die baut Lamborghini bis heute.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief. Kessler gegen den Rest der Welt.
Ja, Das ist ja sozusagen immer das Wagnis jede Woche, zu gucken, ob du rausfinden kannst, was der oder die Hörerin für ein Auto fährt, nur anhand des Geräusches des anspringenden Motors. Du guckst so, ja, so
leicht
weise,
ja,
schon.
Zu gucken, ich kann ja mal nicht gucken, ich, ist ja das Schlimme, ich kann leider nicht gucken, ich kann nur hören.
Ja, ja. In diesem Falle ja.
Ja.
Und Micha hat uns tatsächlich gemailt, um mitzumachen beim Geräusch, das zu erraten ist. Hallo Micha.
Hallo.
Was ist denn Ihre Prognose? Wird der Autopapst heute darauf kommen, was Sie fahren?
Ich denke ja.
Weil es so leicht ist oder weil Sie tatsächlich so sehr in seine Fähigkeiten vertrauen?
Ich vertraue A, an die Fähigkeiten und B, ist das nicht wirklich schwer.
Okay. Micha, ich sehe schon, aus uns wird was ganz Großes.
Ein Paar?
Ja. Ja, also das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Ja, das sagst du jetzt.
Ja. Total super.
Ja, also ich würde anfangen jetzt. Du kannst den Wagen schon mal starten und ich höre rein.
Nee, ich brauche noch 2 Sekunden, weil hier läuten gerade Kirchenglocken neben mir.
Ach so.
Und das wird ein bisschen blöd.
Verstehe. Was hast du an diesem Sonntag denn noch vor?
Ich habe gerade mein Auto sauber gemacht und werde jetzt gleich die Veranstaltung morgen vorbereiten.
So, 2 Rätsel. Der Sonntag ist bei dir also tatsächlich der klassische Autoputztag, Punkt A?
Nee, es ist ein Arbeitstag, so wie jeder andere auch.
Ah, und welche Veranstaltung bereitest du vor?
Na, wir haben morgen einen Tanz in den Mai.
Ah.
Ich komm hier unten aus dem Spreewald in Lübben.
Wie tanzt man denn im Spreewald so in den Mai?
Es ist ein Konzert, wie gesagt, also es dieses Tanzen nehmen wir jetzt eigentlich nur der Aufhänger, dass wir ein Konzert machen können.
Tanzt keiner.
Ja. Na doch, am Ende tanzen.
Ich hoffe, dass die Leute trotzdem tanzen. Aber eigentlich geht es um die Band, die da spielt.
Ist die erwähnenswert oder willst du die geheim behalten?
Nein, natürlich, Berger heißt sie.
Und also, ist es deine Band?
Nein, um Gottes Willen. Ich bin nur der Beschaller und versorge die ganzen Leute mit Licht- und Tontechnik und dass das alles gut zu hören ist und toll aussieht.
Haben jetzt diese irren Kirchenglocken bei dir im Spreewald aufgehört zu läuten?
So sieht's aus.
Gut.
Na wunderbar. Dann werden wir jetzt ganz andere Glocken hören, nämlich die aus dem Motorraum kommen.
Ich starte, ja.
Ja. Ja.
Ich finde, es klang so ein bisschen altersschwach, oder so?
Blub, 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 ja, du musst natürlich den Rest ja dazu rechnen, nicht?
Das Welchen wir, Rest?
Na, den Rest.
Ach so.
Den man braucht, um es zu beurteilen. Wie alt ist denn das, was wir da gehört haben?
5 Jahre.
Und die Karosserieform des Vehikels ist ein?
Kasten.
Ein Kasten.
Also im weitesten Sinne ein LKW.
Im weitesten Sinne ein LKW.
Der Micha ist ja Beschaller und deswegen braucht er viel Stauraum, oder?
Ja, das liegt nah. Das liegt nah. Und die Marke des Fahrzeugs stammt aus Frankreich.
Amiland.
Amiland. Okay.
Genau, also.
Genau.
Ursprünglich.
Ursprünglich.
Ahaha.
Aha,
das ist doch dieser alte Trick bei der Automarke, die mit F anfängt.
Ja, genau.
Ah, jetzt habe ich dir schon alles verraten, ach, Andreas.
Patrizia, ist es diese blaue Automarke, die mit F anfängt?
Und mit B aufhört, ja.
Ja, genau. Gut, na gut. Also dann, weil heute das lange Wochenende ist, ist es ein Ford Transit.
So sieht's aus.
Ey, soll ich dir was sagen?
Du hast es geraten, oder?
Du wirklich? Also das fand ich jetzt wirklich keine großartige Leistung von dir.
Aber du, nur weil ich so genial gefragt habe.
Ja. Mm.
Mal was völlig anderes als sonst.
Woher kommt er? Wie alt ist er? Und wie ist die Form?
Ja.
Micha, schreibst du, wenn du gefragt wirst, was du von Beruf bist, Beschaller da rein? Ist das so Berufsbezeichnung?
Nee, ich schreibe eigentlich Veranstaltungstechniker.
Ja, genau. Und bist du auch qualifiziert oder Autodidakt?
Autodidakt.
Sehr schön. Dann sind wir sozusagen Kollegen.
Ja.
Genau, du machst hier jeden Sonntag Autodidakt erworbene Beschallung im Radio. Micha macht Konzerte im Spreewald. Naja, ich meine, aus euch, das habt ihr am Anfang schon festgestellt, wird noch ein paar.
Das kann man auf jeden Fall sagen, ja, das war sofort zu hören.
Herzlichen Glückwunsch an dich, lieber Autopapst, das war wirklich grandios. Und Micha, du gewinnst ein Buch, wie immer, da sind wir uns treu. Und ein Buch über Auto von Markus Ambach, B1 A40, Die Schönheit der großen Straße. Im Jovis Verlag erschienen, 335 Seiten, kostet 38 Euro, würdest du kaufen müssen, aber du bekommst es von uns zugeschickt.
Das ist super und grandios.
Mach's gut, Micha, schönen Dank.
Und schönen Tanz, schönen Dank. Ohne Tanz, dann morgen. Tschüss. Du, nachdem ich jetzt eben so quasi spielend ja auch mal das Geräusch des anspringenden Motors erkannt habe,
ja.
Ich glaube, ich bin jetzt voll auf die Spur gekommen.
Aha.
Das Geräusch, das macht's gar nicht, sondern immer nur deine Fragen.
Ja, na klar, na sicher. Du, und wenn du geschickt fragst, ich könnte ja noch eine Frage mehr machen, eine vierte, dann wüsste ich...
Wie, jetzt machst du dich einfach so nackig?
Du, dann wüsste ich...
Ein Mythos der letzten 7 Jahre, ja, dann, einfach so, ja, zerstört?
Na klar, aber du musst ja...
Der kann gar nichts.
Du musst das Gesamtkonzept, ja, das Gesamtkonzept.
Da hast du eben schon mit angefangen.
Ja, es ist so.
Was ist das wieder? Männer haben die große Welt im Blick und ich sehe nur die Wäsche, oder was?
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja, pass auf, gleich hast du mit zwei zu kämpfen.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Und unsere heutige Mitfahrerin war laut einer Umfrage des Sozialforschungsinstituts Emnet die beliebteste Talkmoderatorin des deutschen Fernsehens im letzten Jahr. Und sie ist leidenschaftliche Autofahrerin. Das zeigt sich schon alleine daran, dass die erste Biografie, die sie mit 10 Jahren gelesen hat, die des Rennfahrers Wolfgang Graf Berge von Trips war. Mittlerweile hat sie selbst sogar eine Rennfahrer-C-Lizenz und steigt jetzt bei uns ins Auto. Herzlich willkommen, Bettina Böttinger, legendär in Betrifft, ihre momentane Talksendung heißt Kölner Treff. Hallo.
Ja, hallo. Schönen guten Tag.
Mit 10 Jahren eine Biografie von einem Rennfahrer lesen. Was war mit Ihnen los?
Ja, ich glaube, ich war sogar erst 9. Das war aus unerfindlichen Gründen in der kleinen Bibliothek der Zwergschule, in der ich damals im Oberbergischen Land für ein Schuljahr untergebracht war. So kann man das nennen. Alle Schüler von Klasse 1 bis 8 in einem Schulraum. Und da gab es die Bücher und man liest ja als Kind immer das, was man irgendwie so spannend und fremd findet. Und damals war ich sehr beeindruckt von diesem großartigen Menschen und Rennfahrer. Und da hat mich irgendwie die Leidenschaft schon gepackt.
Genau, ganz ehrlich. Ich meine, der sah sehr schnieke aus. Er war zu dem Zeitpunkt, als Sie das Buch lasen, auch schon bereits gestorben. Aber auf den Bildern in dem Buch wahrscheinlich ein flotter junger Mann. Interessierte Sie eher der Junge oder das Auto?
Nee, ich glaube die Gesamtbiografie. Das war schon ein ganz besonderer Mensch, dieser Wolfgang Berger von Trips. Leider halt, wie früher so viele, viel zu früh gestorben beim Motorsport. Mein großes Vorbild danach unter den lebenden Rennfahrern war dann Jochen Rindt, sollte aber auch nicht lange dauern, genau. Denn bekanntermaßen ist er auch beim Rennen zu Tode gekommen.
Aber das scheint Sie ja doch beeindruckt zu haben, denn Sie haben ja eine C-Lizenz auf einem Formel-3-Renner. Könnte man damit zum Beispiel fahren? Wie kam es denn dazu? Nur durch die frühkindliche Lektüre?
Also das Autofahren hat mich ehrlich gesagt immer fasziniert. Sie erwischen mich übrigens gerade an einem Verkehrsknotenpunkt mitten in Berlin am Westkreuz. Aber mein Herz hängt schon immer an Autos, wenn auch die Zeiten anders sind. Und ein guter Freund von mir war motorbesessen und sehr begütert. Und der hat schlicht und ergreifend für seinen Freundeskreis mal die Grand Prix-Strecke am Nürburgring mal ebenso gemietet. Hatte auch ein eigenes Rennfahrzeug. Und wir haben dann mit der berühmten Ellen Lohr, unserer großen Rennfahrerin, den Lehrgang gemacht. Und so kam ich dann vor mittlerweile, ich glaube 10 Jahren, für einige Jahre in den Besitz einer C-Lizenz, die ich aber mittlerweile nicht mehr nütze, weil das auch sehr zeit- und übrigens auch kostenintensiv ist, dieses Hobby.
Verrücktes Leben, Frau Böttinger. Eben noch Shampoos badend auf irgendeiner Rennstrecke exklusiv und jetzt schon mit einem S-Bahn-Fahrschein in Berlin unterwegs.
Ja, hat beide
und Sockel im Anschlag.
Genau. Oh Gott, müssen wir uns Sorgen um Sie machen.
Nee, das ist schon alles in Ordnung.
Aber apropos, wenn Sie sagen, jetzt nicht mehr, Sie sind dann tatsächlich auch Rennen gefahren?
Ja, ich bin also zu meinen großen wirklich Lebenserlebnissen gehört beispielsweise ein Langstreckenpokal auf dem Nürburgring, also Nordschleife, mit Jutta Kleinschmidt.
War jetzt inzwischen sind Sie ja deutlich umweltbewusster unterwegs. Entnehme ich hier meine Aufzeichnung, nämlich mit einem Hybridauto. Ist das einfach pures Verantwortungsbewusstsein oder mehr so Notbehelf? Und Sie träumen doch noch von den schnellen Kisten.
Ja, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ein Bischof, ich glaube, es war Kardinal Lehmann, sprach mal vom Autofasten. Ich habe einfach irgendwann eine Sendung gemacht über den Klimawandel und habe gedacht, es geht einfach nicht mehr so weiter, dass wir in dicken Kisten sitzen, dass wir ohne Rücksicht auf Verluste diesen wertvollen Rohstoff in die Luft blasen und vor allen Dingen das CO2 und bin dann zu einer, ich nenne jetzt keinen Namen, ich mache keine Werbung, aber ich habe mich dann wirklich entschieden, mein relativ dickes Auto, wie gesagt, ich bin großer Autofan, zu verkaufen, mit dem ich im Jahr 30.000 gefahren bin und habe mir ein Hybridmodell gekauft. Der Wagen ist okay und der verbraucht eben mal knappe 5. Und das ist jetzt gerade im Moment ein Wagen, der einem dann auch gute Laune macht.
Frau Böttinger, ich kenne Sie ja aus dem Fernsehen. Jetzt stehen Sie da am Westkreuz auf dem S-Bahnhof rum, haben eben auch schon im Vorgespräch gesagt, Sie sind sozial auffällig, denn Sie haben einen Koffer, einen Dackel und auch noch irgendwie diverse andere Gepäckstücke dabei. Bemerkt man Sie eigentlich? Also hat sich schon so ein Kreis um Sie herum gebildet eigentlich?
Nein, gar nicht. Aber soll ich Ihnen was sagen? Das ist typisch Berlin. Eben wollte ich einer Dame so zu signalisieren, bitte ein bisschen leiser. Ich hörte eben Spanisch um mich rum. Die Dame neben mir eben war eine Französin, die ihrem Begleiter über die Treppe irgendwas zurief. Hier sind ja kaum noch Berliner.
Ja, und Stars sind wir auch gewohnt. Insofern, also seien Sie nicht traurig.
die wahren Stars sind ja die Berliner.
War eben Carla Bruni und wer könnte die Spanierin gewinnen? Wer weiß das schon?
Aber sie hat heute gut zu tun.
Ja. Apropos Dackel, das ist ja jetzt schon sozusagen der Nachfolgedackel. Der Dackel davor war einer, der konnte ihre Autofahrkünste nicht so gut ab. Der hatte immer Angst, wenn es ins Auto ging und sie mussten ihn bestechen.
Ja, ich muss aber jetzt mal sehr bitten, das lag nicht an mir und meinen Fahrkünsten, sondern es lag daran, dass ich diesen letzten Rauerdackel vor meinem jetzigen, der neben mir sitzt, den haben wir 4 Jahren übernommen und das war ein unglaublich toller Hund, im letzten Jahr mit 16 Jahren verstorben. Aber sobald der in irgendein Auto kam, kriegte der einen nicht enden wollenden Tobsuchtsanfall. Der ist wirklich wie ein Berserker durch dieses Auto. Ich war verzweifelt. Ich habe alles versucht und habe dann hinterher einen Hundepsychologen zur Hilfe gezogen. Und das hat dann tatsächlich genützt. Es war sehr viel Arbeit. Ich habe einfach diesen Wagen umgepolt in die permanente Futterstelle des Hundes. Und dadurch ließ er sich beruhigen und beschwächen. Aber das war ein langwieriger Prozess.
Es wollte halt niemand anders mehr mit Ihnen mitfahren, weil es bei Ihnen so nach Schappi roch im Auto.
Nein. Sie werden lachen, aber stimmt sogar ein kleines bisschen, weil man hat dann eben auch Dosen geöffnet. Hundefutter ist nicht für jeden.
Nee. Sie müssen jetzt bei uns noch in den Mitfahrercheck. 5 Sätze, die wir beginnen und die Sie bitte sehr beenden.
Genau, der erste fängt an mit: an anderen Autofahrern hasse ich.
Wenn man ihnen beispielsweise höflich die Vorfahrt lässt oder sie vorbeilässt und sie nicht mal lächeln.
In meinem Auto liegen rum.
Auf jeden Fall meine alte Steifstoffente, die ich mir für mein allererstes Auto, mein fabrikneues Auto gekauft habe. Und das war eine Ente. Die ist viel rumgekommen.
Eine Talksendung im Auto würde ich gerne mal machen mit?
Da würde ich einfach mal Boris Becker mitnehmen, weil das einer der ganz wenigen Menschen ist, den ich noch nicht in der Sendung hatte.
Einmal in der Formel 1 mitzufahren wäre für mich?
Ich glaube das Allergrößte. Aber mitfahren geht ja nicht. Wenn dann, also selber.
Naja,
ja.
Mit dem Feld mitfahren.
Wäre ich dabei, am liebsten in Monaco.
Ja, aber bleiben wir bei der traurigen, trüben Realität. S-Bahnfahren in Berlin ist?
Immer wieder aufregend.
Und jetzt noch auf dem mittleren Bahnsteig am Westkreuz zu finden, die Frau mit dem Dackel und den vielen Taschen, Bettina Böttinger. Heute unsere prominente Mitfahrerin, dann demnächst wieder im Fernsehen zu sehen, im Kölner Treff. Herzlichen Dank und einen schönen Sonntag noch.
Und weiter gute
Gerne
Reise.
Für euch auch.
Danke.
Ja, danke.
Tschüss.
Audienz beim Autopapst.
Ja, es muss jetzt gearbeitet werden.
Ach so.
Ja.
Ja, gut, und dann mit dem Hauklotz.
Ja, es war ein bisschen doll, das, ja.
Ja?
Ja.
Ja? Na ja.
Aber lieber Esch, entschuldige bitte. So, und angerufen hat der Stefan. Hallo?
Ja, hallo.
So.
Wie können wir helfen, Stefan?
Ja, ich will euch ein Problem mit dem Autopap sozusagen aus der Motorradelektronik vorstellen. Ich habe eine R90S, also Baureihe BMW.
Mhm. Ist mir sehr wohl bekannt.
Und ich habe jetzt das Problem, dass die Ladekontrollleuchte leuchtet.
Ja.
Und das tut sie Drehzahl unabhängig, unterschiedlich stark.
Mhm.
Aber sie leuchtet immer. Das heißt, ich kann auch durch Gas aufdrehen das nicht verändern.
Mhm.
Und ich habe jetzt nicht versucht, ob die Batterie tatsächlich leer zu fahren und weiß letztendlich nicht, wie ich weiter vorgehen soll.
Andreas hat schon eine Idee. Ich finde übrigens sehr nett, wie das jetzt schon so. Ich möchte mit einem Problem an einem Motorrad vorstellig werden beim Autobahn.
Das ist ja eine literarisch anspruchsvolle Sendung hier.
Dann mach mal.
Pass auf, um die Sache etwas abzukürzen. Also grundsätzlich würde ich erstmal messen, was an Spannung ankommt bei laufendem Motor an der Batterie. Ja, das müsste so bei 14 Volt liegen, 13,8, 14,2, so in dem Dreh. Wenn das der Fall ist, dann ist die Lichtmaschine nicht Ursache des Ganzen, sondern wahrscheinlich ein Masseproblem, also irgendeine Isolierung, die Rückleitung quasi, die ja an die Fahrzeugmasse geht, an das Metall des Fahrzeugs, die ist irgendwo unterbrochen. Dann gibt's noch eine weitere Möglichkeit, gerade bei den Boxermotoren, bei den alten, dass die Regler ein bisschen heiß werden, die sind ungünstig eingebaut und möglicherweise ist auch der Regler selber einfach durch Wärme kaputt und liefert nicht das, was er liefern muss.
Also Stefan, ran und basteln. Schönen Sonntag noch.
Vielen Dank.
Mhm. Tschüss. Ja,
tschüss. Tschüss. Und weiter geht's mit Nicola. Hallo.
Ja, hallihallo. Ich habe einen Nissan Almera Kino und das Problem, dass dort immer die Motorkontrollleuchte aufleuchtet und ich Drehzahlschwankungen habe, die unabhängig von allem sind.
Mhm.
Die nicht dazu führen, dass das Auto ausgeht, aber ich habe sozusagen...
Andreas, haben wir es hier schon mit einer Epidemie zu tun? Die Motorkontrollleuchten leuchten.
Das andere war ja die Ladekontrollleuchte.
Ach so, okay.
Völlig
andere Farbe. Und treten diese Drehzahlschwankungen nur im Leerlauf auf oder merkt
Nein,
man die
immer.
Auch? Immer.
Immer. Man hat also das Gefühl, dass man, wenn man im Stau steht, in kurzen Sprüngen vorwärts kommt.
Also er sägt sozusagen.
Er hoppelt.
Ja, genau. Ja, gut, wenn man dann einkuppelt, hoppelt er. Und gibt es denn schon eine Diagnose einer Werkstatt?
Ja, wir waren in der Werkstatt und die Diagnose war Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor. Beide sind ausgetauscht. Mhm. Es war auch kurzzeitig, die Motorkontrolle leuchte aus, aber sie ist sofort wieder angegangen. Und der Ruckeln war auch nie wirklich weg.
Okay, und die Sensoren sind verbunden mit dem Kabelbaum des Autos.
Genau.
Und die Steckverbindungen?
Steckverbindungen sind auch gemacht worden.
Okay. Okay, ja, dann würde ich mich jetzt nochmal beschäftigen mit dem Leerlaufregler. Reden wir von einem Diesel oder von einem Benziner?
Benziner.
Von einem Benziner. Der Leerlaufregler, der könnte es auch noch sein. Der natürlich dann so eine Schläge produziert, die den Kurbelwellensensor oder den Nockenwellensensor als mögliche Ursache, als Phantomursache in den Fehlerspeicher reinbringen. Der Leerlaufregler wiederum ist elektronisch gesteuert und soll die für die AU wichtige absolute Drehzahl immer schön konstant halten. Und der verdreckt manchmal durch die Abgasrückführung zum Beispiel. Es kann auch daran liegen, dass die Abgasrückführung zu viel Ruß und Dreck in den Ansaugtrakt pustet und dass da was verkokt ist.
Ja,
also einfache Sichtkontrolle, erstmal Luftfilter abmachen, oben reingucken, wenn da dicke schwarze Ränder zu sehen sind, dann reinigen und auch den Leerlaufregler und dann müsste es eigentlich erstmal weg sein.
Nicola,
okay,
schönen Sonntag.
Gut,
ja, tschüss.
Tschüss, danke.
Und da wartet noch vor deiner Werkstatttür Barbara.
Ja, hallo. Vor 3 Jahren habe ich mir einen VW Eos TSI 160 PS gekauft und wollte einfach nur so ein bisschen Spaß beim Autofahren haben.
Mhm.
Doch leider lässt das Auto dies nicht ganz zu. Nun meine Frage, soll ich das Auto samt den Problemen meinem Anwalt übergeben oder sind diese Probleme, die ich habe, leicht zu beheben und einfach nur Pillepalle? Als erstes, das Dach klappert, das war schon mindestens 10-mal in der Werkstatt, sie kriegen dieses Geklapper nicht weg. Zweitens, beim Motor anlassen kommen Kettenrasselgeräusche. Drittens sind die Bremsen quietschend, geht auch nie weg. Alle, die mit mir mitfahren, sagen, was ist das denn?
Hört sich an wie eine U-Bahn beim Bremsen, ja?
Ja.
Okay, also das sind Sachen, die offenbar schon alle mal in der Werkstatt waren, aber nie zufriedenstellend abgestellt wurden. Das hört sich eigentlich nach einer Gewährleistungssache an. Wenn dafür Geld bezahlt worden ist, dann ist es tatsächlich eine Sache für einen Anwalt. Ja, also technisch müsste das in den Griff zu kriegen sein. Wenn die Werkstatt dafür Geld nimmt, es aber nicht macht, dann...
Nee, die nehmen kein Geld. Bisher war es immerhin noch frei. Nur langsam läuft meine Garantie ab.
Okay, Barbara, um es kurz zu machen, also würde ich tatsächlich sagen, ich würde versuchen, mit Hilfe eines Juristen, also mit einem Anwalt, die Werkstatt schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Mängel nicht abgestellt werden können und dass du sonst Wandlung oder Minderung, so hieß es früher mal, in Erwägung ziehst und normalerweise wären die dann tätig.
Barbara.
Ja?
Ja. Okay. Danke.
Fährt überhaupt irgendwas an Barbaras Auto?
Ja, keine Ahnung. Vielleicht sollte man wirklich die Augen aufmachen, bevor man ein Auto kauft.
Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantel und Andreas Kessler.
So ist es, schönen guten Tag.
Hallo, hallo. Bist du eigentlich auch Motorradfahrer?
Ja.
Ich weiß, hast du Motorradführerschein?
Ja, habe ich einen Motorradführerschein. Ich bin in meinem...
Sagst du Motorrad?
Motorrad.
Ich sag Motorrad.
Ja, siehst du? Das ist der Unterschied.
Ich habe keinen. Ach so,
du hast doch keinen Motorradführerschein.
Was ist für dich der Hauptgrund, Motorrad zu fahren? Motorrad.
Erster zu sein. Erster.
Erster. Die weiteren 110 Gründe, die erfahren wir gleich. Motorradfahren oder wie Herr Kessler sagt, Motorradfahren. So meine Theorie ist keine Fortbewegung, sondern ein Lebensgefühl. Okay, bei manchen offensichtlich eher Todessehnsucht, wenn man sich so anguckt, wie links von einem dann wieder einer vorbeizischt. Aber auch da ist der Hintergrund vermutlich die Sehnsucht nach der großen Freiheit. Und wenn die eben nur links geht, dann eben so. Und Frühling ist sozusagen sowas wie die kleine jährliche Wiedergeburt eines Motorradfahrers. Endlich wieder auf den Bock, sagt man dann doch, oder? Alter Motorradfahrer?
Auf die Karre eigentlich.
Ah, okay. Ja. Also Hobby-Motorradfahren erfreut sich immer größerer Beliebtheit, kann man auch an den Zahlen ablesen. Die Verkaufszahlen sind im vergangenen Jahr nämlich deutlich gestiegen. Und wer verstehen will, was die Faszination Motorradfahren wirklich ausmacht, der findet die Argumente dazu im neuen Buch von Martin Klein.
Genau, und das heißt 111 Gründe, Motorrad zu fahren. Und Martin Klein ist jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Kurzer Test, sagen Sie Motorrad oder Motorrad?
Ich sag Motorrad.
So wie du oder so wie ich? Ich bin schon verwirrt jetzt.
Liegt so ein bisschen dazwischen, würde ich sagen.
Weil du hast ja behauptet, so wie du sagen die fahren und so wie ich sagen die leihen.
Aha.
Motorrad.
Bring mich jetzt bitte nicht durcheinander. kommen wir mal hier zur Glaubwürdigkeit des Martin Klein. Was fahren Sie denn für ein Motorrad?
Das ist eine schwarze Suzuki GSX 750.
Oh. Ist damit der Martin jetzt ein kredibiler, flotter Motorradfahrer?
Ja, genau. Das ist schon was Ernsthafteres. Also damit ist man ganz sicher auch an der Ampel ganz gut beim
Losfahren. Hat man mich gut links überholt.
Ja, dich sowieso.
Ja. Was hat Sie denn zum Motorradfahren gebracht? Das hätte ja auch ein Cabrio sein können oder Rollschuh. Da weht einem ja auch der Wind um die Nase.
Das links überholen ist es bei mir jedenfalls nicht so sehr. Also ich bin schon einer, der im Grunde die Touren und das und die Fahrten liebt. Also ich komme auch gerne mal als Letzter an, wenn es sich lohnt, unterwegs mal abzusteigen und einen Halt zu machen oder eben auch wieder mit den Kollegen, mit denen man unterwegs ist, einen Kaffee zu trinken und über das, was man gerade abgefahren hat, zu erzählen. Das ist mir eigentlich dabei das Wichtigste. Los ging es bei mir, wie wahrscheinlich bei vielen, einfach mit der Faszination für Motorräder. Ich stand da als Kind eben auch schon vor, wie andere vor dem Eiswagen stehen. Und es war früh klar, sowas will ich denn später, wenn ich mal groß bin, auch haben.
Ich habe vorhin gesagt, es ist keine Fortbewegung, sondern ein Lebensgefühl. Würden Sie dem zustimmen?
Es ist mir ja auf jeden Fall. Es ist ein Lebensgefühl. Also für Fortbewegung, ich benutze und auch die meisten, die ich kenne, benutzen das Motorrad selten, um einen Zweck zu erfüllen. Also nicht, um von A nach B zu kommen. Die setzen sich drauf, ganz zum Teil ziellos und fahren einfach nur die schönsten Strecken ab. Wenn man dann irgendwo ankommt, wo es auch toll ist, freut man sich umso mehr, aber es ist mehr als ein Fortbewegungsmittel.
Also das waren jetzt schon so ungefähr 3 Gründe. Wie haben Sie denn die restlichen 108 gefunden, die dann das Motorradfahren schön machen?
Ja, da kam eigentlich sehr schnell, also ich hatte nicht die 111 zusammen, als ich angefangen habe. Im Grunde, ich hatte 10 oder 20 naheliegende zusammen. Und dann kommt halt dieser schöne Effekt des Schneeballprinzips dazu. Man schreibt zum Beispiel jetzt über Steve McQueen, den amerikanischen Schauspieler, und erfährt bei der Gelegenheit nicht nur, dass er in Motorradfilmen mitgemacht hat, dass er welche finanziert hat, sondern dass er selber auch mit einem amerikanischen Team gestartet ist in den 60ern, Mitte der 60er, bei einem Rennen in der DDR, was zu der Zeit natürlich sowieso schon im Grunde ein Politikum war. Schreibt man erstmal über die DDR, stellt man fest, dass auch die DDR eine erstaunliche Motorradsportgeschichte hat, von der ich, muss ich zugeben, vorher nichts wusste. Und damit hat man schon die nächste Geschichte, stößt dann auf Fahrer oder auf Fahrerinnen oder auf Pioniere des Motorsports, Beispiel DDR, und hat auch da direkt wieder was gefunden. Und es war eigentlich am Ende mehr der Punkt, auf die Bremse zu treten. Also ich hätte über die 111 da locker noch hinausschreiben können, weil man mit jeder Geschichte 3 neue aufmacht.
Da sind dann so Sachen wie, weil Kindheitsträume wahr werden müssen, weil Gott und Ralf Waldmann nicht wollen, dass man läuft. Oder aber auch, weil es mehr Spaß macht als im Bett.
Ja, genau. auch da, das musste ja nochmal untersucht werden. Man kennt es aus den schönen amerikanischen Filmen, vor allem aus den 50ern. Das große Auto vom Papi, das dann eben als Liebeswiese für die ersten Spielereien mit den Mädels herhalten muss. Und da habe ich mal so ein bisschen reingeschaut, wie würde das gehen mit dem Motorrad, theoretisch und praktisch. Und siehe da, man kann es nachlesen, auch das geht.
Ich habe das Kapitel ja erstmal komplett falsch verstanden und dachte, mein Gott, das ist tatsächlich jemand, der findet Motorradfahren noch besser als Sex.
Kann man durchaus später im Alter auch mal so finden, durchaus. Kann man immer noch Motorrad fahren, dem anderen vielleicht ein bisschen abschwören, das weiß ich nicht. Nee, aber da ging es tatsächlich um die praktische Nutzung und die Praktikabilität von Sitzbänken.
111 Gründe, Motorrad zu fahren, heißt das Buch von Martin Klein bei Schwarzkopf und Schwarzkopf ist es erschienen, kostet 9,95 €. Vielen herzlichen Dank, sagen die Sonntagsfahrer. Was steht heute noch an, eine Ausfahrt?
Ich denke, ich werde jetzt noch eine machen. Die Bedingungen gerade sind ideal, die Straße trocknet ab. Ich glaube, es geht jetzt gleich los.
Okay, dann gute Fahrt, ja?
Musik von Neil Young.
Ja, Long May You Run ist wahrscheinlich das, was alle sagen, wenn sie das erste Mal mit ihrem neuen Auto aus dem Schaufenster des Händlers fahren.
Tatsächlich geht es hier um einen alten Buick Roadmaster, ein alter Leichenwagen, Baujahr 1948.
Ja, das ist ein Auto für die
Ewigkeit. Genau das, was du gesagt hast.
Ein Auto für die Ewigkeit im doppelten Wortsinne. Ja?
Mann, ob die sich das vielleicht auch bei der Entstehung des Songs gedacht
wahrscheinlich,
haben?
Wahrscheinlich.
Man weiß es nicht.
Audienz beim Autopapst.
Einen schönen guten Tag, Maria. Und alle anderen können anrufen unter 0331 70 99 111.
Maria, na dann mal los. Wie können wir helfen?
Ja, hallo. Ich habe einen Hyundai i10. Baujahr Dezember 98, seitdem habe ich den. Quatsch, 2008, Entschuldigung.
Muss ja ein ganz, ganz, ganz früher sein.
Ja, nee, also der ist erst 3 Jahre alt. Und seit ungefähr einem halben Jahr piept der während der Fahrt auf der rechten Seite, also auf der Beifahrerseite. Und ich glaube nicht, dass das irgendein technisches Problem ist. Es hört sich an, als wenn da irgendwas, ich weiß nicht, geölt werden müsste oder so. Aber ich kann es überhaupt nicht orten. Also weiß ich nicht.
Aber er piept nur während der Fahrt? Also wenn das
während
Auto
der Fahrt, ja.
Oder auch wenn er steht und der Motor läuft?
Nein, nur während der Fahrt.
Okay, und was hat die Werkstatt gesagt? Gar nichts, weil sie nichts davon gehört hat?
Ich war noch gar nicht da, genau.
Okay, pass auf, bevor du in die Werkstatt fährst, würde ich mal testen. Wenn dieses Piepen wieder auftritt, legst du mal ganz leicht den Fuß auf die Bremse, ganz leicht nur.
Ja.
So, dass er gerade eben so sachte verzögert. Und wenn das Piepen dann weg ist oder sich ändert, dann wissen wir, du und ich, und später dann auch die Werkstatt, dass das von den wahrscheinlich Bremsbelägen bzw. dem Bremssattel kommt. Die lüften nicht richtig, so sagt man dazu. Also die ziehen sich nicht richtig von der Bremsscheibe zurück und sorgen dann durch hochfrequente Schwingungen eben für dieses Piepgeräusch.
Okay.
Ja, und da müsste man dann die Bremsbeläge mal rausbauen, sauber machen, alles auspusten und gesäubert wieder einbauen.
Maria, schreiben Sie gerade in Steno mit?
Ich schreibe nicht,
Können Sie das noch lesen, was Sie da schreiben?
Ich hoffe.
Na, der Rest kommt aus der Erinnerung. Also es ist relativ einfach. Sowas kommt vor durch Bremsabrieb, da blockieren die manchmal ein bisschen.
Kurzer Test. Was kommt alles noch aus der Erinnerung, Maria?
Also ich soll ganz leichtes Bremsen machen und dann hören, ob es dann aufhört oder nicht. Und wenn nicht, dann könnte es die Bremssattel, Bremsbeläge sein. Nee,
nur wenn es sich ändert.
Wenn es sich ändert.
Wenn es sich nicht ändert, wenn das Geräusch völlig gleich bleibt, dann hat es nichts mit dem Bremsen zu tun und wir fangen nochmal von vorne an.
Verstehe. Alles klar.
Okay.
Gut, dann teste ich erstmal das. Alles
genau.
klar.
Genau. Schönen Sonntag. Tschüss, Maria.
Ja, ebenso. Tschüss.
Tschüss. Der Rest kommt aus der Erinnerung. Das ist fast gemein, finde ich.
Na, die Leute hören doch zu.
Mhm.
Ja, glaubst du denn nicht?
Ja.
Oder du?
Ich weiß schon nicht mal mehr, was sie fuhr.
Ja, du.
Was fuhr sie denn?
Nein, I10.
Hm.
Ja?
Hm.
Ja, ein Hyundai i10, hast du zugehört?
Ja, nö, ich nichts.
Ah, okay.
Hallo, Thomas.
Wie können wir helfen?
Ja, hallo. Ich fahre Mercedes E211 Automatik und habe gar kein Problem, sondern nur die Frage, ist das eigentlich sinnvoll, da mal das Automatiköl mit Filter zu wechseln?
Haha, sehr gute Frage.
Weil die alle sagen, das ist ein gekapseltes System, das ist gar nicht notwendig.
Ja, sagt der Hersteller.
Ja.
Ja. Und die Erfahrung lehrt aber, insbesondere von Leuten, die den 211er als Taxi fahren, dass es nach, manche sagen alle 100.000 Kilometer, andere sagen aber auch schon nach 80.000 Kilometer durchaus sinnvoll sein kann, das ATF, also das Automatiköl, mal zu wechseln und auch die Automatik zu spülen, weil natürlich auch in einem gekapselten System bei so einer Automatik Abrieb stattfindet, der dann rausgespült wird. Denn wenn Abrieb weiter zirkuliert in dem gekapselten System, dann gehen da auch gerne mal Lager kaputt. Also ich finde diese Lebensdauerfüllungen, die immer propagiert werden, nicht sehr dienlich.
Gekapseltes System, nur mal so für alle Neulinge in diesem Geschäft, heißt ein in sich geschlossenes System.
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Und wie macht der Thomas das jetzt?
Na, geht zu einem der Automatikspezialisten.
Achso, kann man nicht selber machen, so wie...
Ja, kann man, aber es ist eine elende Kleckerei. Also ich würde zu einem Automatikspezialisten gehen, der nicht notwendigerweise den Stern über der Tür haben muss und würde es wechseln lassen. Und spülen, wichtig.
Ja.
Spülen nicht vergessen.
Ja.
Gut, herzlichen Dank.
Mach's
Thomas.
Gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. So, und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende für heute.
Es geht immer so rasend schnell.
Ich weiß, dein großes Helferherz würde gerne noch mehreren Menschen unter die Arme greifen.
Mehreren Stunden, kein Problem. Gekapselte Systeme erklären, ne? Das scheint dich ja fasziniert zu haben eben, oder?
Nö, kannte ich nicht.
Ach, kanntest du nicht. Hast du doch auch.
Und also es ist auch Bildungsradio.
Ja, ach so, der Auftrag, ich weiß. Ja,
genau.
Genau.
So, an dieser Stelle sagen wir dann aber erstmal Tschüss, bevor der Herr Professor noch weitere Vorträge hält. Es sind Andreas Kessler
und Patricia Pantel, die jetzt schon ganz ermüdet ist.
Machen Sie es gut, tschüss.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.